Radio X Info.
Wie stellst du dir den Tod vor? Was passiert, wenn du gestorben bist? Das Jenseits, Himmel, Hölle, Paradies oder Seele, das sind weite Dimensionen, die sehr individuell verstanden und gelebt werden. Was nach dem Sterben geschieht, wie der Übergang vom Diesseits zum Jenseits stattfindet und welchen Weg die verstorbene Person zurücklegen tut, darüber haben sich jede Gesellschaft und jede Religion ihre eigenen Vorstellungen entwickelt. Auf alle Fälle braucht es für den Weg ins Jenseits eine Vorbereitung, Hilfe und Unterstützung von den Hinterbliebenen aus dem Diesseits, auch materiell. Im Museum der Kultur in Basel ist im Dachstock die Ausstellung «Der Weg ins Jenseits». Sie zeigt rund 250 Ausstellungsexponate wie Altar, Amulett, Buddhas und Bahre über Figuren, Gefäße, Glocken, Instrumente und Masken bis zu Schmuck, Totenbrett, Tücher und Zeichnungen. Der Ausstellungskurator Richard Kunz führt die akustisch in der nächsten Viertelstunde durch die Ausstellung und berichtet als erstes, wie er als Ethnologe auf die Idee vom Thema Jenseits im Museum der Kulturen gekommen ist.
Der Auslöser war grafische Darstellungen, Zeichnungen im Depot, im Indonesien-Depot. Und zwar sind mir die immer über die letzten 15 Jahre begegnet, wenn ich im Depot war. Ich habe die immer wieder angeschaut, mich aber ohne damit zu beschäftigen. 2015 war das 200-Jahre-Jubiläum der Basel-Mission. Und da haben wir eine Ausstellung gemacht, Mission Possible. Und da ist Borneo als ein kleiner Teilbereich vorgekommen. Und im Rahmen dieser Vorbereitungen haben wir die mythologischen Zeichnungen, wie sie heissen, ein bisschen genauer angeschaut, uns mit dem Hintergrund beschäftigt. Und ich habe dann festgestellt, dass die alle mit dem Totenritual und mit den Jenseitsvorstellungen von dieser ethnischen Gruppe auf Borneo zu tun haben. Und eine von diesen Zeichnungen heisst Jalan Liao. Und Jalan ist der Weg und Liao ist die Seele.
Du redest jetzt von Indonesien, aber bei dieser Vitrine geht es um Borneo, das heisst Malaysia.
Jein, Borneo als Insel ist aufgeteilt. Der nördliche Teil ist Malaysia. Das ist dort, wo der Bruno Manser war, bei der Penan. Und drei Viertel von der Insel, der südliche Teil, gehört zum heutigen Indonesien. Die grafischen Darstellungen, die wir hier vor dran stehen, von den Ngaju, die leben im südlichen Zentralborneo, also im heutigen Indonesien.
Magst du mal beschreiben, was sieht man da?
Jawohl, die erste Zeichnung, die wir hier sehen, ist hochkant und sie ist zweiteilt. In der Mitte sehen wir einen Regenbogen. Das ist die Grenze zwischen der menschlichen Welt im unteren Bildteil und der Oberwelt, der himmlischen Sphäre im oberen Bildteil. Und das ist, die Karte selber ist die Darstellung der Oberwelt, der deutsche Titel, und auf, wie ich es vorhin gesagt habe, Sprache von der Ngaju heisst Jalan Liao. Und man sieht auf dieser Darstellung, es ist fast eine kartenartige Darstellung, die Oberwelt ist sehr verwinkelt, es hat Flüsse, es hat Wege, es hat Dörfer, es hat Berge, es hat das Meer ganz zuoberst. Und die Darstellung der Oberwelt, Jalan Liao, hat mich fasziniert. Also es ist so quasi in die digitale Welt übersetzt. Google Maps erzählen.
Und was für ein Alter hat denn die Darstellung?
Die grafischen Darstellungen, die wir hier sehen, sind alle ungefähr 100 Jahre alt. Die Basler Mission war tätig in dieser Region. Und das sind Zeichnungen, die entweder Priester im Auftrag von Missionaren gemacht haben für die Basler Mission oder aber Missionare selber, die die Zeichnungen gemacht haben aufgrund von Erzählungen und Vorlagen von den Ngaju-Priester.
Und du als Ethnologe hast das geprüft und gesagt, hey, das hat Potenzial für eine Ausstellung.
Ja, dass es so wahnsinnig viele Darstellungen sind und alle haben mit dem Weg ins Jenseits oder mit den Jenseitsvorstellungen zu tun, das hat mich fasziniert. Ich habe gefunden, dass es sogar eben kartenartige Darstellungen gibt, die das Jenseits zeigen und der Weg, der die Seele zurücklegt im Jenseits, respektive bis sie im jenseitigen Dorf ankommt, das hat mich total fasziniert. Und ich habe mir die Frage gestellt, was haben andere Gesellschaften für Vorstellungen? Und jede Gesellschaft hat die Vorstellung, dass mit dem Tod es nicht fertig ist, sondern dass nach dem Tod irgendetwas passiert. Das können zyklische Vorstellungen sein, eine Vorstellung von Reinkarnation, dass die Seele immer wieder geboren wird. Oder es kann ein linearer Weg sein, wie bei den Nanju ist, wo man also einmal geht und in einem jenseitigen Dorf ankommt und dort quasi das richtige Leben verbringt.
Wenn wir uns mal von Borneo ein bisschen wegbewegen. Jetzt sind wir in einer anderen Ecke von der Ausstellung Vika und Samhain.
Ja, genau. Wir sind hier in der Station, die nennen wir Tag der offenen Tür. Es gibt einige Gesellschaften, die haben die Vorstellung, dass zu einem kalendarisch festgelegten Zeitpunkt der Durchgang oder der Schleier zwischen diesseits und jenseits durchlässig ist. Wir kennen vielleicht Dia de Muertos, das mexikanische Fest, wo die Verstorbenen ja zu uns Lebenden zu Besuch kommen. Man zusammen festet, singt, isst, trinkt und sie sich wieder verabschieden und ins Jenseits gehen. Und die Vorstellung gibt es auch bei den Vika. Vika sind die wichtigsten Vertreter der sogenannten neuheidnischen Religionen. Die neuheidnischen Religionen berufen sich auf eine Urreligion von Europa, die sehr naturverbunden ist, sich sehr am natürlichen Zyklus der Jahreszeiten, Sonnenlauf, Mondlauf orientiert. Und auch bei den Vika gibt es den kalendarischen Zeitpunkt in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, Soin genannt. Soin ist ein Wort, das aus der keltischen Sprache, aus dem Gälisch kommt. Und zu Soin ist gleichzeitig das Neujahrfest. Das alte Jahr geht zu Ende, das neue Jahr fängt an. Und die Lebenden veranstalten ein Mahl, ein Festmahl und laden verstorbene Freunde, bekannte Familienmitglieder ein, zu ihnen zu kommen. Als Seelen, als Geister, mit ihnen zu speisen, das alte Jahr la Revue passieren und Wünsche für das neue Jahr aufzuschreiben.
Und wir stehen hier vor dem Vika-Altar. Das zeigt eine Tisch, eine Tafel, die deckt ist mit Kürbis, Äpfeln, einer Weinflasche, drei Gedeck quasi und hinter Kerzenständer, Figuren und ein Dolch. Was kann eine museumsbesuchende Person mit dem anfangen?
Also es ist zweiteilt. Auf der hinteren Seite haben wir den Altar. Und der Altar, das Wichtigste auf dem Altar, ist eine Darstellung von Gottin und vom Gott. Also die Vika haben eine Göttin und einen Gott, männlich, weiblich, die auf gleicher Augenhöhe sind und sich quasi gegenseitig ergänzen. Und der Altar ist mit dem Pentagramm, dem Symbol von der Vika-Religion, quasi geschmückt. Es hat ein Ritual, das gebraucht wird, es hat einen Kelch dazu, es hat eine Glocke, es hat Runensteine, es hat Salz, es hat Räucherwerk, es hat Kerzen dazu. Ein Kürbis zum Zeichen, dass es eben Herbst ist und quasi das Jahr zu Ende geht und das neue Jahr anfängt. Also das ist der Altar, quasi der religiöse Teil. Vordran haben wir den Tisch mit dem Mahl. Es sind drei Gedecke da und zwei Gedecke davon haben eine Ritualrobe. Das wäre es ist ein Gedeck für zwei lebende Personen und eine Person aus dem Jenseits, die kommt. Es hat Essen, Trinken, wir tun zusammen Essen, wir tun zusammen Trinken. Es hat Tarotkarten drauf, Runensteine zum quasi divinieren, für in die Zukunft zu schauen. Es hat ein Blatt Papier mit Schreibstiften, wo man die Wünsche für das neue Jahr aufschreibt und nachher verbrennt.
So mit den Tarotkarten, das sieht für mich ein bisschen nach schwarzer Magie aus.
Schwarz würde ich weglassen. Es hat nichts mit schwarzer Magie zu tun. Schwarze Magie ist negativ, ist böse. Also, aber grundsätzlich, ja, es geht um Magie. Also, wie kann man praktizieren Magie? Das heisst, man probiert Einfluss zu nehmen auf die spirituelle Welt, auf die unsichtbare Welt und lässt sich selber aber auch von der unsichtbaren Welt beeinflussen. Und dazu gibt es verschiedene Hilfsmittel. Tarotkarten sind ein Hilfsmittel.
Das ist jenseits von jeglicher Religion?
Vika ist eine Religion selber. Also es ist nicht jenseits von Religion, aber es ist quasi in Ergänzung zu unseren Standard-Hochreligionen, Islam, Christentum, Judentum, wo jetzt in unserem Fall die Gottesvorstellung doch stark männlich geprägt ist, monotheistisch, sehr patriarchal orientierte Religion, während Wicca genau das Gegenteil suchen und praktizieren. Also es ist das Männliche und das Weibliche, das immer gemeinsam existiert, und das eine existiert nicht ohne das andere. Es ist ein Gemeinsam auf Augenhöhe und es ist ein Zusammen, auch mit der Natur, mit dem, was uns umgibt, mit der lebenden Welt, mit der immateriellen Welt, mit der unsichtbaren Welt. Es ist also ein gemeinsames Zusammen.
Und jetzt gehen wir noch weiter am grossen Masterpiece von Eddie Hara vorbei. Was ist deine Einschätzung zu diesem Kunstwerk?
Erstens bin ich sehr glücklich darüber, dass der Eddie sich bereit erklärt hat, mit uns in dieser Ausstellung zusammenzuarbeiten. Und zwar nicht nur einfach quasi ein Werk zu machen, sondern sich intensiv mit dem Inhalt von der Ausstellung auseinanderzusetzen. Und auf seinen Wunsch sogar sind ja 3 Exponate aus der Sammlung vom Museum in sein eigenes Werk integriert, als Bestandteil von seinem Werk. Und was mir besonders daran gefällt, ist die Farbgebung. Es sind helle Farben, es sind so pastellige Farben als eins. Und das Zweite, es ist mehrschichtig. Oftmals sind verschiedene Figuren übereinander gemalt. Also es hat so wie quasi einen Teufeneffekt. Und was mir natürlich besonders gefällt, das ist das Zitat von Eddie selber. «To me personally, I think dying is kind of a journey to the other world. A happy ending from all this complicated chaos life. I rather don't want to believe in such hell and heaven stuff. I believe the journey will be pleasant, peaceful. Some part could be scary, fun, exciting, sad of saying goodbye to the loved ones. Und jetzt kommt's. Free of haters, voices and thoughts.» Das ist für mich natürlich ein Bezugnahme auf die aktuelle politische Situation, wo Hassreden, Diffamierung, Lug und Trug auf höchster politischer Ebene Einzug gehalten haben. Und das ist wunderbar. Ein Jenseits ohne Trump und Musk.
Und jetzt sind wir hier um eine Ecke und da sind wir wirklich im Dachgeschoss mit der abgeschrägten Wand bei der Neurologie angekommen.
Genau, wir haben als letzte Station eine, die wir nennen Arts and Sciences. Und ein Aspekt davon ist wirklich Sciences, in dem Sinn die neueste Erkenntnis aus der neurologischen Forschung. Und da haben wir das Glück, dass wir von Neurologen in der Charité in Berlin quasi Material zur Verfügung bekommen haben, das wir hier zeigen können. Und das Faszinierende, finde ich jetzt ganz persönlich dran, ist, dass die Intensivmedizin ja heute wahnsinnig fortgeschritten ist und man Personen mit Hirnschädigungen, Kreislaufschädigungen bis zu hohen Schädigungen quasi wieder gesund machen kann. In der Intensivmedizin werden die Personen, die so starke Verletzungen haben, sehr intensiv überwacht, mit ganz vielen Instrumenten, ganz vielen Messinstrumenten etc. Und besonders bei Hirnschädigungen wird die Überwachung, also auf Schlaganfallstationen, Stroke-Units etc., ist die Überwachung sehr intensiv. Und leider ist es natürlich so, dass nicht alle Personen, die intensiv überwacht werden, tatsächlich den Weg wieder zurückfinden ins Leben. Also einige von den Patienten sterben leider auch. Und im Rahmen von diesen Überwachungen hat man Kurven mit Aufzeichnungen, wo man sehen kann, was im Hirn ganz genau passiert während dem Sterben und auch nach dem Sterbeprozess. Und da ist so die neueste Erkenntnis für mich, dass nach dem Stillstand von den lebenserhaltenden Prozessen im Körper, Atmung, Herzschlag etc., dass es 10 Minuten dauert und nachher gibt es nochmal eine riesige Entladungswelle von neurologischer Aktivität im Hirn, wo ihre Intensität ungefähr einem Wachzustand entspricht. Und das haben wir in Aufzeichnungen, 2 kurzen Aufzeichnungen, die man bei uns auf einem Bildschirm sehen kann. Und für mich war das sehr faszinierend, dass also 10 Minuten nachdem die lebenswichtigen Funktionen im Körper aufhören, dass dann im Hirn noch einmal etwas passiert. Und das wiederum, es gibt Sachen, die man wahrnimmt nach dem Tod. Es gibt Personen, die Nahtoderfahrungen hatten. Und das scheint eine universelle menschliche Eigenschaft zu sein. Es gibt es in allen Epochen, in allen Kontinenten, zu allen Zeiten, unabhängig von Bildung, Geschlecht, sozialer Stellung. Überall und immer haben Menschen Nahtoderfahrungen gehabt. Und 90% von dem, was die Menschen erleben, ist die sogenannte Kernerfahrung. Und bei 90% der Leute ist das eine Wahrnehmung von Losgelöstsein in Raum, eine Wahrnehmung von Wärme, Wohlsein und eine Art Tunnelvision mit einem Licht am Ende des Tunnels. Und jetzt meine ganz persönliche, tröstliche Erkenntnis jetzt aus dieser Ausstellung und auch aus der neurologischen Erkenntnis, die wir haben, ist nicht vielleicht die grosse Entladungswelle, die 10 Minuten nach Stillstand passiert, nicht vielleicht so etwas wie eine Lichtwahrnehmung und nicht vielleicht so etwas wie «See you on the other side». Man wird willkommen geheissen.
Das stimmt sehr hoffnungsvoll. Hast du persönlich Angst vor dem eigenen Ableben, vor dem Sterben und vor dem Tod?
Das ist eine interessante Beobachtung, die ich mir selber mache. Je älter sie werde, je mehr. Als ganz junger Mensch, als Jugendlicher, kurz nach der Pubertät, hat mir das nichts ausgemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Jeder, der kommt, muss wieder gehen. Aber doch, je älter man wird, hat man das Gefühl, also es ist jetzt doch, also jetzt bin ich mit Leuten zusammen, wo ich eigentlich jetzt nicht möchte, dass sie gehen, ich möchte aber auch nicht unbedingt gehen. Und gleichzeitig aber jetzt mit der Erkenntnis von Neurologie hat sich das wieder ein bisschen abgeschwächt und ich habe das Gefühl, vielleicht ist es ja doch nicht so tragisch. Vielleicht ist es ja doch auch etwas Schönes. In unserer Gesellschaft, gerade speziell in unserer individualisierten Gesellschaft, ist der Tod wie ein Rand drängt und ist etwas, wo man nicht darüber redet. Man tut sich nicht gross damit befassen, bis es tatsächlich einem selber trifft, sei es in der Familie oder anderweitig. Und ich habe schon das Gefühl, auch mit der Bestatterin, die da war, wo wir darüber geredet haben, das ist an sich nicht etwas Menschliches, dass man den Tod so ignoriert und auf die Seite drängt. Es wäre viel menschlicher, wenn man uns mehr würde mit dem Tod, mit dem Lebensende, mit Leuten, die uns nach sind und müssen gehen, aber auch mit dem eigenen Gehen, mal würde auseinandersetzen. Und dass wir jetzt als ethnologisches Museum das Thema aufgenommen haben, aus einer ganz anderen Perspektive nochmal. Also nicht das Lebensende bis zum Tod, sondern das, was nach dem Tod passiert, hat vielleicht dazu beigetragen, dass sehr viele Leute, die nicht zu unseren Stammgästen gehören, jetzt tatsächlich auch die Ausstellung anschauen können. Wir reden viel jetzt über die Inhalte der Ausstellung, aber ein wichtiger Teil der Ausstellung, ein wichtiger Aspekt ist immer auch Gestaltung. Unser Gestaltungsteam von Mandy Winter hat für diese Ausstellung quasi die Idee von Nahtoderfahrung aufgenommen. Wenn man reinkommt in die Ausstellungshalle, ist es einfach so eine Art wie ein Gang. Und am Ende des Gangs ist das Fenster bei uns hier auf Ebene 4, wo man wunderbare Hofabend sieht. Und das Fenster ist wie ein Licht. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch gewesen, das darf ich glaube ehrlich sagen, ob man wirklich so gerade direkt den Gedanken so aufnehmen kann. Aber zum Glück hat sich der Andi mit seinem Team durchgesetzt und ich finde, sie haben eine ganz eigene Atmosphäre gemacht in der Ebene 4, unserem Sonderausstellungsraum oder einer davon, wo der Raum selber wirkt noch einmal komplett anders als in anderen Ausstellungen war. Und das ist ganz wichtig für die Ausstellung, dass wir die verschiedenen Stationen, die wir in der Ausstellung haben, dass die alle haben eine Art wie eine eigene Atmosphäre. Und die Objekte kommen auf eine ganz spezielle Art zur Geltung.
Das war der Ausstellungskurator Richard Kunz vom Museum der Kulturen. Die Ausstellung kannst du noch bis zum 26. April 2026 besuchen. Morgen, am Donnerstag um 16:30, hörst Katrin Scherer, was sich auch mit dem Weg ins Jenseits beschäftigt hat. Sie hat ein Buch für Kinder geschrieben und illustriert, wo der Tod zeitlos und in einem Strampelanzug dargestellt ist. Die vierteilige Sendereihe wird übrigens finanziell unterstützt vom Museum der Kulturen Basel. Für Radio X, Janina Labhardt.
Radio X. Info mit mehr Kontrast.